Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Begrüßung. Es freut mich, dass ich hier bei Ihnen diesen einleitenden Vortrag halten darf, der sicher zunächst einmal dazu dient, einfach das Feld aufzumachen, über das weiterhin gesprochen werden soll. Ist das Schwere wirklich schrecklich und das Leichte herrlich? Das schwerste Gewicht beugt uns nieder, erdrückt uns, presst uns zu Boden. In der Liebeslyrik aller Zeiten aber sehnt sich die Frau nach der Schwere des männlichen Körpers. Das schwerste Gewicht ist also gleichzeitig ein Bild intensiver Lebenserfüllung. Und je schwerer das Gewicht, desto näher ist unser Leben der Erde, desto wirklicher und wahrer ist es. Im Gegensatz dazu bewirkt die völlige Abwesenheit von Gewicht, dass der Mensch leichter wird als Luft, dass er emporschwebt und sich von der Erde, vom irdischen Sein entfernt, dass er nur zur Hälfte wirklich ist und seine Bewegungen ebenso frei wie bedeutungslos sind. Was also soll man wählen? Das Schwere oder das Leichte? Diese Überlegungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, stehen am Beginn des weltberühmten Romans »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« von Milan Kundera. Der Autor redet zwar nicht von Pluralität, aber das Leichte ist mit ihm gleichbedeutend mit dem Einmaligen, dem Vergänglichen, dem Flüchtigen, der Freiheit, aber eben auch der Beliebigkeit, die keine Verbindlichkeit stiftet. Und das ist doch sehr verwandt mit dem breiten Möglichkeit der Vielfalt, mit dem Horizont des Wählbaren, für die Pluralität also im Letzten. Und so möchte ich in Abwandlung von Kundera fragen, was soll man also wählen, das Viele oder das Eine, die Pluralität oder die Homogenität, das Unbestimmte oder die Eindeutigkeit. Mir wurde als Thema für diesen Einstiegsvortrag die gesellschaftliche Herausforderung der Pluralität gestellt. Ich habe eben den Begriff der Uneindeutigkeit hinzugefügt und behaupte, Leben in Pluralität bedeutet auch Uneindeutigkeit. Ist zunächst nur eine Behauptung, ich sollte das jetzt etwas systematischer entfalten und möchte das in drei Schritten tun. Zunächst gilt es, den Begriff Pluralität etwas klarer zu fassen. Wenn es sie in unserem Leben denn tatsächlich gibt, stellt sich auch die Frage, ist sie etwas, das uns immer schon begleitet hat oder doch eher ein neues Phänomen? Ein zweiter Abschnitt meines Vortrags wird sich der Frage widmen, wo wir unserer Pluralität in der Gesellschaft konkret begegnen. Da kann ich natürlich nur einige Bereiche auswählen. Und schließlich versuche ich zumindest einige Hinweise darauf zu geben, wie wir solcher Pluralität begegnen, wie wir mit ihr umgehen können. Pluralität, was ist das also? Der Wortbedeutung nach meint Pluralität zunächst einfach Vielzahl. Plural kann alles Mögliche sein. Und das ist wohl der Grund dafür, dass man in klassischen Lexika zur Soziologie oder zur Sozialphilosophie größtenteils keine Definition für Pluralität, sondern nur eine Definition für Pluralismus findet. Ich möchte beides aber doch ganz gern auseinanderhalten. Denn Pluralität ist zunächst ein Faktum, etwas, das mir begegnet. Ich kann mich so oder so dazu verhalten. Ich kann sie herbeiwünschen. Ich kann sie verfluchen, ich kann Angst davor haben, wie auch immer, das Faktum ist vorhanden. Pluralismus hingegen ist eine Haltung, eine Überzeugung, die sich der Vielfalt gegenüber positiv positioniert. Pluralismus sagt, es soll Vielfalt geben, selbst wenn sie hier an diesem Ort zu dieser Zeit nicht vorhanden ist. Wenn ich es recht verstanden habe, dann soll ich in diesem Vortrag zunächst einmal über das Faktum sprechen, also zumindest vorerst offen halten, ob Pluralität ein Wunsch oder ein Schreckensbild ist oder vielleicht etwas zwischen diesen beiden Extrempolen. Wir werden uns überdies nicht mit Vielfalt in jeglicher Bedeutung beschäftigen, sondern mit gesellschaftlicher Vielfältigkeit. Eine plurale Gesellschaft, was ist das? Ein katholisches Soziallexikon sagt dazu, eine plurale Gesellschaft besteht aus einer Vielzahl von sozialen Gruppierungen, die sich nicht nur in ihren Rollen, Funktionen und Schichtungen unterscheiden, sondern auch in ihren grundlegenden Weltanschauungen, Weltvorstellungen und Normensystemen. Und es wird dann in dieser Definition hinzugefügt, dass diese Verschiedenheit eine staatliche oder gesellschaftliche Einheit nicht verhindern muss. Leben wir also in einer pluralen Gesellschaft in diesem Verständnis? Ist die Pluralität Realität oder ist sie nur Wunschbild der Pluralisten oder Horrorvision der Antipluralisten? Ich vermute, die meisten von Ihnen werden auf die Frage, leben wir in einer pluralen Gesellschaft, uneingeschränkt mit Ja antworten. Und viele fügen im Geist vielleicht auch noch gleich hinzu, ja, das macht die moderne Welt doch gerade aus. Ihre Vielfältigkeit ist jenes Charakteristikum, das sie von vormodernen, vielleicht auch rückständigen Gesellschaften unterscheidet. Und wenn Sie so denken, dann sind Sie in bester Gesellschaft mit zeitgenössischen Soziologen und Sozialphilosophen. Der polnischstämmige Soziologe Sigmund Baumann etwa spricht über einen Zerfall des Ancien-Regime im Gefolge der Französischen Revolution und anderer Revolutionsereignisse. Mit diesem Ancien-Regime ist im Wesentlichen die hierarchisch gegliederte europäische Adelsgesellschaft gemeint, die unter der gemeinsamen Führung von Thron und Altar sowohl die Biografie der Einzelmenschen als auch deren gesellschaftliches Zusammenspiel weitgehend vorreguliert hatte. Dieses Ancien-Regime ist also zerfallen und damit auch, so Baumann weiter, die Einbettung der Menschen in eine soziale und kulturelle Ordnung. Die Einbettung ist zerbrochen. Von einer Entbettung spricht denn auch der kanadische Philosoph Charles Taylor. Ich darf ihn zitieren, er schreibt, wir leben heute in einer Welt, in der die Menschen das Recht haben, ihr eigenes Lebensmuster selbstständig zu wählen, ihrem eigenen Gewissen folgend zu entscheiden, welche Überzeugungen sie vertreten wollen und die Form der Lebensführung in zahllosen Hinsichten zu bestimmen, über die ihre Vorfahren keine Kontrolle hatten. Zitat Ende. Für diese unsere Vorfahren nämlich waren die entscheidenden Lebensvollzüge jener der Gesamtgesellschaft, der Gemeinschaft und nicht ihre ureigensten individuellen. Eine solche Entbettung ist Befreiung. Sie holt uns aber auch aus einer wohligen Geborgenheit heraus und stellt uns sozusagen auf den kalten Hausflur hinaus und sagt, it's your turn, entscheide, bestimme selbst. Die neue Freiheit der modernen Welt, so wie der Sigmund Baumann, wurde daher nicht selten auch als großer Schrecken erlebt. Und so ist die jüngere Geschichte, auch die jüngere europäische Geschichte, durch gigantische Versuche geprägt, das Gespenst der Ungewissheit durch Reglementierung wieder auszutreiben. Das heißt, die konkrete Freiheit, die uns zur Verfügung stand, wurde immer wieder eingegrenzt, durchaus auch durch wohlmeinende Autoritäten, die meinten, für uns entscheiden zu müssen. Das Projekt der Moderne ist damit nicht nur ein Projekt der Freiheit gewesen oder noch immer, sondern auch ein Projekt der Perfektionierung. In diesem Perfektionierungsprojekt gab es eben zahlreiche Versuche der Bevormundung der freien, aber eben auch verunsicherten Menschen. Und diese verunsicherten Menschen haben sich zuletzt auch immer wieder freiwillig in die Hand von gar nicht mehr so wohlwollenden, starken Männern begeben. Es ist also eine paradoxe Folge der Befreiung, dass das 20. Jahrhundert auch in unterschiedlichen Totalitarismen landete. Die Erfahrung dieser historischen Katastrophen hat letztlich dazu geführt, dass die großen Überzeugungen, die großen Erzählungen, wie man manchmal sagt, die gemeinsamen Weltinterpretationen aufgegeben wurden, als unmöglich oder gar als nicht mehr wünschenswert. Damit scheint nun unser gegenwärtiges Dasein tatsächlich zu so etwas wie einem Container geworden zu sein. Einem Container, der mit vielen Möglichkeiten angefüllt ist, mit Lebensbausteinen. Ohne, dass dieser Packung aber eine Gebrauchsanweisung beigelegt wäre. Wiederum dürfen wir uns also über Freiheit freuen. Ebenso meldet sich aber auch neuerlich das Gefühl der Unbestimmtheit, der Unterdeterminiertheit und damit auch der Ratlosigkeit. Manchmal auch der Überforderung. Der IKEA-Werbespruch "Wohnst du noch oder lebst du schon?" wurde einmal ironisch abgewandelt zu "Schraubst du noch oder wohnst du schon?" In unserer postmodernen Existenz, so könnte man sagen, leben wir nie endgültig, weil wir ständig an dieser Existenz zu schrauben haben. Wir haben unser Leben als Do-it-yourself-Existenz laufend neu zu entwerfen. Dazu nochmals Sigmund Baumann. Man könnte nun einwenden, dass Menschen seit jeher gezwungen waren, Entscheidungen zu treffen und zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Doch nie zuvor wurde diese Notwendigkeit als derart dringlich und bedrängend empfunden. Sie ist uns in einer Zeit, die geprägt ist von unumgänglicher Ungewissheit und in der wir ständig Gefahr laufen, abgeschüttelt, zurückgelassen und für immer ausgeschlossen zu werden, sobald wir mit den neuen Anforderungen nicht mehr Schritt halten können, schmerzhafter bewusst als jemals zuvor. Zitat Ende. Diese schmerzliche Dringlichkeit mag sogar als Tyrannei der Möglichkeiten empfunden werden. Oder wie es das Soziologen-Ehepaar Beck-Beck-Gernsheim ausdrückt, der Mensch wird zur Wahl seiner Möglichkeiten zum Homo optionis, Leben, Tod, Geschlecht, Körperlichkeit, Identität, Religion, Ehe, Elternschaft, soziale Bindung. Alles wird sozusagen bis ins Kleingedruckte hinein entscheidbar, muss einmal zu Optionen zerschellt entschieden werden. Aus dieser ermöglichenden und zugleich verunsichernden Freiheit folgen zumindest drei Punkte, die unser Leben prägen. Erstens Individualität. Jede und jeder von uns kann den eigenen Lebensentwurf selbst gestalten, muss ihn aber eben auch selbst erarbeiten. Diese Freiheit ist freilich keine absolute. Sie ist eingegrenzt durch viele Randbedingungen. Die Möglichkeiten der Auswahl werden wieder eingeschränkt durch ein Set von Optionen. Dennoch aber kann sich kaum noch jemand in ein geprägtes Rollenbild einfach nur einfügen. Entweder sind die vorgespurten Wege gar nicht mehr vorhanden oder es zeigt sich bald, dass es nicht ratsam ist, ihnen einfach zu folgen. Zweitens, Flüchtigkeit. Natürlich kann nichts, was einmal gesagt wurde oder geschehen ist, zurückgenommen werden. Aber unsere Lebenswege werden doch immer mehr zu Bastelbiografien. Entscheidungen sind nicht unbedingt Lebensentscheidungen, sondern häufig vorläufige Optionen, die an der nächsten Weggabelung vielleicht schon wieder durch andere ersetzt werden oder ersetzt werden müssen. Wir sind zweifellos flexibler als noch unsere Eltern und Großeltern. Wir erfahren damit aber eben auch jene Leichtigkeit der Existenz, von der Milan Kundera spricht, in all ihrer Zwiespältigkeit. Dritte Folge, Fremdheit. Da jede Biografie eine individuell zusammengebaute und oft auch eine der vielen Wenden und Brüche ist, gibt es auch immer weniger normierte oder eingeübte Verhaltensmuster gegenüber anderen. Wir begegnen so immer öfter dem völlig Unvertrauten, das heißt jenen Lebensentwürfen, die uns fremd sind. Wir verfügen sozusagen nicht mehr über das Drehbuch, in dem unsere Rolle und jene der anderen einander klar zugeordnet wäre. Ulrich Beck schreibt dazu: Der Erfahrungsraum und Erwartungshorizont der Individuen fällt nicht mehr mit den Kästchen und Schubladen der Rollen, Klassen und Systeme zusammen, welche die Soziologen der ersten Moderne ihnen zugedacht haben. Das Zeitalter des eigenen Lebens behauptet und eröffnet eine Rollenverflüssigung des Sozialen. Das gesellschaftliche Bild wird dadurch reicher und bunter, aber eben auch komplexer und verwirrender. Wir können am Ende dieses ersten Punktes also wohl festhalten: Ja, es gibt die gesellschaftliche Pluralität als Faktum, das sehr viel damit zu tun hat, wie wir als Individuen, als Einzelne in diese Gesamtgesellschaft eingefügt sind. Es gibt dieses Faktum und es scheint auch ein Charakteristikum unserer Zeit zu sein, als etwas, mit dem unsere Vorfahren zumindest nicht in dem Maß zu tun hatten, wie wir damit zu tun haben. Wo begegnet uns diese Pluralität nun konkret in der Gesellschaft? Ich möchte Sie einladen, mit mir einen Blick auf die Realität dieser Vielfalt in drei exemplarischen Bereichen zu werfen. Und verzeihen Sie gleich, dass ich dabei nur sehr oberflächlich bleiben kann. Der erste Bereich, auf den ich schauen möchte, ist die Pluralität der Lebensformen. Der zweite die Pluralität der Kulturen. Und der dritte dann die Pluralität der Religionen. Zunächst also zur Pluralität der Lebensformen. Wenn Sie in irgendeinem amtlichen Dokument Angaben zu Ihrem Lebensstand zu machen haben, finden Sie dort für gewöhnlich die vier Kästchen: ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. Auf dieses Begriffsquartett lässt sich freilich die gesellschaftliche Realität der Lebensformen kaum noch reduzieren. Diese Realität ist längst viel bunter geworden. Im vergangenen Herbst etwa hat die deutsche Wochenzeitschrift Die Zeit, inspiriert durch die Familiensynode in Rom, dem Thema Familie ein ziemlich ausführliches Dossier gewidmet. Und unter anderem fanden sich dort sehr ehrliche und berührende Selbstberichte von Menschen über ihr eigenes, ihr individuelles Familiendasein. Da war natürlich die alleinerziehende Mutter zu finden, ebenso auch das kinderlose Ehepaar, aber auch die beiden gleichgeschlechtlichen Paare, von denen jeweils ein Teil die biologischen Eltern von zwei Kindern sind, um die sich dann alle vier gemeinsam kümmern. Oder es war dort auch ein Bericht des katholischen Priesters zu finden, der zum Protestantismus konvertiert ist, um mit seinem Freund eine eingetragene Partnerschaft eingehen zu können. Es ist freilich bei weitem nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die stark von der statistischen Norm abweichenden Lebensformen lebt. Aber die Tatsache, dass es diese genannten Lebensformen und Familienmodelle gibt und vielmehr noch die Tatsache, dass einigermaßen offen darüber gesprochen wird, das macht doch deutlich, dass gegenwärtig viel mehr möglich ist als noch vor wenigen Jahrzehnten. Rechtlich mehr möglich, aber auch gemäß den Maßstäben gesellschaftlicher Akzeptanz mehr möglich. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland lebt die Mehrheit der Menschen noch immer als heterosexuelles Paar. In Österreich leben 40% dieser Paare mittlerweile in Haushalten ohne Kindern. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Anzahl der kinderlosen Paare generell steigt, sondern vielmehr damit, dass wir es hier häufig mit älteren Ehepaaren zu tun haben, deren Kinder eben schon wieder aus dem Haus sind. Und das könnte man als Hinweis darauf lesen, dass die klassische Kernfamilie und die Lebensform des verheirateten Paares also ein Modell der Alten und damit ein Auslaufmodell ist. Daran dürfte wohl etwas sein, ganz so einfach ist es freilich auch wieder nicht. Denn immerhin wurden in Österreich 2014 36.000 Ehen geschlossen. Freilich auch 16.000 geschieden. Die Durchschnittsdauer einer Ehe in Österreich liegt derzeit bei 11 Jahren. Da haben dann, wenn ich das so salopp formulieren darf, bei einer Lebenserwartung von etwa 80 Jahren auch mehrere in einer Biografie Platz. 2008, jüngere Zahl habe ich dazu leider keine gefunden, 2008 waren 65% der in Österreich geschlossenen Ehen Erstehen. Die übrigen, also Zweit-, Dritt- oder Mehrtehen. Die Bindungsfreudigkeit der Menschen ist also offenbar nicht gleichmäßig verteilt. Denn während die einen sich mehrfach binden, leben 16% der Österreicherinnen allein. Die Anzahl der Einpersonenhaushalte ist von 1980 bis in die Gegenwart um über 80% angestiegen. Die Gründe dafür sind unterschiedlichst. Sie reichen vom eben noch nicht gebunden über die Partnerschaft auf Distanz und das freiwillige oder unfreiwillige Singletum bis hin zum Verwitwetsein. Etwa 1% übrigens der in Österreich vor dem Gesetz eingegangenen Partnerschaften sind mittlerweile gleichgeschlechtliche. 2014 waren das 368 in Österreich. Das sind jetzt alles trocken statistische Zahlen. Auch das gibt die reale Vielfalt keineswegs wieder. Eine Vielfalt, in der wechselnde Bindungen, serielle Monogamie, unterschiedlichste Beziehungsformen jenseits dessen, was durch den Mikrozensus zu erheben ist, die unterschiedlichsten Formen von Patchwork-Familien Realität sind. Das Standardmuster einer Familienbiografie gibt es jedenfalls nicht mehr, selbst wenn diese für viele Menschen nach wie vor Wunschvorstellung ist. Im Rahmen der Familiensynode des Vorjahrs hat das auch die katholische Kirche wahrgenommen und zumindest ansatzweise ist sie zu dem Schluss gekommen, dass Seelsorge sich nicht auf das schmale Segment der Menschen beschränken kann, die dem kanonischen Idealbild entsprechen. Doch nicht nur eine Institution wie die Kirche ist durch die neuen Gegebenheiten herausgefordert, mitunter auch überfordert, auch wir Einzelmenschen müssen damit fertig werden. Fertig werden müssen wir etwa mit der Tatsache, dass Freunde, Angehörige, Kinder, ja mitunter auch die eigenen Eltern, sich für Lebensformen entscheiden, denen man selbst nichts abgewinnen kann. Fertig werden müssen wir Einzelnen auch damit, dass wir nicht nur vor der Wahl stehen, sondern dann vielleicht gerade die Lebensform, die ich gewählt hätte, für mich nicht möglich ist, aus unterschiedlichsten Randbedingungen heraus. Am Zustandekommen einer konkreten Lebensführung des Individuums sind freilich immer vielfältige Faktoren beteiligt. Es sind die Verschiebungen im gesamten Sozialgefüge, konkrete politische und ökonomische Rahmenbedingungen und dann eben auch die freie Entscheidung. In welchem Maße welcher Faktor zum Wirken kommt, das lässt sich wohl nur im Einzelfall beobachten und entscheiden. Was bleibt, ist die Möglichkeit und die Herausforderung. Pluralität der Kulturen. Sehr einfach formuliert kann man sagen, kulturelle Pluralität entsteht dadurch, dass Menschen, die in verschiedene kulturelle Kontexte hineingeboren und hineingewachsen sind, sich den gleichen Lebensraum teilen. Zumindest in Österreich ist diese Pluralität großteils eine Folge von Zuwanderung. Nach Zahlen der Statistik Austria lebten in Österreich zu Anfang 2015 rund 8,6 Millionen Menschen. Gut 7 Millionen davon sind bereits in Österreich geboren, einige davon auch mit sogenanntem Migrationshintergrund. Die restlichen 1,6 Millionen stammen aus unterschiedlichsten Ländern. 700.000 aus anderen EU-Ländern oder der Schweiz. Etwas mehr als ein Drittel dieser letzten Gruppe sind allein Deutsche. 160.000 Österreicherinnen waren im Vorjahr in der Türkei geboren. Also Menschen, die in Österreich leben, hier geht es nicht um die Staatsbürgerschaft. 140.000 in anderen asiatischen Staaten, 47.000 in Afrika. Die Emigrierenden aus Lateinamerika mit 21.000 und aus Nordamerika mit 13.000 nehmen sich dann eben recht bescheiden aus. Auch das wieder trockene Zahlen, aber sie allein machen klar, die österreichische Gesellschaft ist nicht homogen. Sie besteht aus Menschen unterschiedlichster ethnischer und kultureller Herkunft. Eine große Gruppe dieser Menschen kommt aus islamisch geprägten Kontexten. Dies sollte allerdings nicht dazu verführen, sie deshalb alle als einer kulturellen Identität zugehörig wahrzunehmen. Eine gängige sozialwissenschaftliche These lautet nun, in einer sich pluralisierenden Gesellschaft ist die Integration von Fremden an sich leichter möglich als in traditionellen geschlossenen Gesellschaften. Diese geschlossenen Gesellschaften sind sehr einheitlich geformt. Da ist es schwierig zu integrieren. In pluralen Gesellschaften ist es einfacher, heißt es, begründet wird es damit, dass dort die Eingliederung über formalisierte Systeme und Strukturen läuft. Integration geht also über Institutionen wie Kindergarten, Schule, Betrieb, Verein und auch über die ökonomischen Märkte, auf denen wir konsumieren. Eine anspruchsvollere, eine inhaltlich bestimmte Eingliederung ist gar nicht notwendig und auch nicht möglich, weil letztlich nicht klar ist, in welches normativ-inhaltliche Muster denn überhaupt eingegliedert werden sollte. Vor gar nicht allzu langer Zeit war es in klassischen österreichischen Dörfern für neu Hinzukommende praktisch unmöglich, den Status des Zugerosten loszuwerden. Man musste eben aus einer Familientradition kommen, man musste sich mit den sehr lokalen Bräuchen und Gegebenheiten auskennen, all das war schwierig zu erlernen. In den modernen Schlafsiedlungen im Umfeld größerer Städte, auch wenn sie sich noch Dörfer nennen, ist das heute ganz anders. Die Lebensstile sind hier individualisiert. Das soziale Netz ist stark formalisiert. Wer also seine Steuern bezahlt, den Müll trennt und die Nachbarn nicht durch Lärm oder Gerüche belästigt, kann relativ leicht dazugehören. Ich zitiere hier den Soziologen Wolf-Dieter Buckhoff: Wenn das Zusammenleben in der Gesellschaft nicht mehr über Klassenschichten und Gruppen geleistet, sondern auf individuelle Mitgliedschaftsrollen in Systemen umgestellt wird, sind jedenfalls große, alles überwölbende nationale Erzählungen oder hegemonial ausgerichtete Weltbilder nicht mehr vorstellbar, sondern nur noch individualzentrierte und damit kleine kulturelle Kommentierungen eines je spezifischen Lebensstils. Man muss mit einem massiven Bedeutungsverlust von Kultur rechnen. Das ist durchaus positiv gemeint in diesem Kontext. Die Herausforderung der Multikulturalität müsste damit nämlich eigentlich immer geringer werden. Ich denke, die Erfahrungen in der Gegenwartsgesellschaft, auch in Österreich, sprechen eine etwas andere Sprache. Kulturelle Verschiedenheit und Integration werden zu zentralen Problemen, die mitunter geradezu unbewältigbar erscheinen. Warum ist das so? Ich denke, ein Grund dafür ist, dass die formale Integration sehr rasch an Grenzen gerät. Wenn etwa einige wenige Kinder aus fremden Kulturen mit nicht deutscher Muttersprache in eine Schule kommen, dann werden diese früher oder später einfach Teil des bestehenden, funktionierenden Systems. Sie werden formal integriert. Sie können und müssen sich einpassen. Es besteht ein starker Sog, sich dem hierorts Üblichen anzupassen, um irgendwie überleben zu können. Kommen solche Kinder in großen Gruppen, so bilden sie völlig nachvollziehbar eigene Milieus. Sie können sich in der eigenen Gruppe etablieren und fühlen weniger das Bedürfnis, Teil einer bereits vorhandenen Sozialstruktur zu werden. Sie bringen dann sozusagen ihre eigene Struktur oder die eigene Ausformung einer Struktur mit. Dies ist eine quantitative Grenze formaler Integration. Es gibt aber auch qualitative Grenzen. Nur ein kleines Beispiel: Wenn etwa ausländische Jugendliche sich im Sportverein engagieren, dann können sie über die erbrachte sportliche Leistung relativ leicht Anerkennung und ihren Platz in der Gesellschaft finden. Gehört aber etwa Alkoholkonsum oder auch ein bestimmter Umgang der Geschlechter miteinander zur Feierkultur des Vereins und die gehört eben nicht zur Herkunftskultur des jungen Menschen, wird auch die formale Integration sehr rasch an ihre Grenzen geraten. Unsere Gesellschaftsstrukturen sind eben bei weitem nicht so kulturfrei, wie es uns aus der Innenperspektive mitunter erscheinen vermag. Entschuldigung. Ich denke, derartige Phänomene und die damit verbundenen Probleme gilt es wahrzunehmen. Sie werden freilich häufig nicht wahrgenommen, um verstanden und bearbeitet zu werden, sondern um sie für Interessenspolitik zu instrumentalisieren. Dies geschieht vielfach auch deshalb, weil die genannten Probleme eben mit anderen zusammentreffen, die ich am Anfang meines Referats ausgeführt habe. Die sich pluralisierende Gesellschaft sollte eben einerseits sich leichter damit tun, Neues, anderes, Fremdes aufzunehmen und im Raum zu geben. Aber die zunehmende Pluralität verunsichert eben auch und so wächst die Sehnsucht nach starken, überwölbenden Identitäten doch wieder. Die Rede von Kultur verliert auch deshalb nicht an Bedeutung, sondern sie wird stärker und dient nicht selten der Abgrenzung voneinander. Sowohl in den Mehrheits- als auch in den Minderheitskulturen. Auf der einen Seite entzieht man sich dann plötzlich wieder der christlichen Kulturtradition, die sich zum Beispiel in der Behauptung des kulturellen Monopols von Kirchtürmen äußert, auch wenn man selbst schon lange in keinem Gottesdienst mehr war. Auf der anderen Seite werden Kopftücher von Mädchen plötzlich wieder mit Stolz als Symbol getragen, auch wenn die eigenen Mütter sich nie verschleiert haben und ihren Vätern auch gar nichts am Kopftuch liegt. Religion kann so schreibt Christoph Bochinger, sogar als Merkmal der Identität von Individuen oder Gruppen aktiviert werden, die sich sonst nicht religiös betätigen und keine spezifisch religiösen Glaubensüberzeugungen vertreten. Zitat Ende. Dies und viele andere Phänomene scheinen mir ein Zeichen dafür zu sein, dass wir zwar viel von Pluralität sprechen, aber noch kaum begriffen haben, worum es dabei wirklich geht. Denn Pluralität bedeutet doch gerade das Nebeneinander von Verschiedenem und nicht das Aufgehen des anderen im eigenen oder umgekehrt. Wir sprechen also nicht von Assimilation, wenn wir von Pluralität sprechen. Häufig wird Integration aber gerade in diesem nicht-pluralen Sinn verstanden. Und dass Kultur mehr ist als ein bisschen Musik und Gastronomie und Multikulturalität daher mehr fordert als die Liebe zu Weltmusik und zum persischen Restaurant ums Eck, das beginnen wir erst allmählich wirklich wahrzunehmen. Ich will mich hier gar nicht auf das schwierige Geschäft einlassen, den Kulturbegriff zu definieren. Klar ist aber jedenfalls, dass andere Kulturen auch andere Einstellungen, etwa zur Pluralität von Lebensformen, mit sich bringen können. Sie können ein anderes Verständnis des Verhältnisses zwischen privat und öffentlich mit sich bringen. Andere Zielsetzungen im Leben, ja andere Vorstellungen davon, was ein gelungenes Leben überhaupt ist. Wir müssen in einer multikulturellen Situation eben auch mit einer Pluralität von lebensprägenden Weltanschauungen rechnen. Ich wage hier einfach einmal die Behauptung, eine Gesellschaft braucht nicht eine gemeinsame Kultur, um bestehen zu können. Jede Gesellschaft aber muss die Frage klären, wie sichergestellt werden kann, dass kulturell unterschiedliche Menschen und Gemeinschaften in ihr gut leben können. Wie viel Gemeinsamkeit dafür notwendig ist, welche allgemeingültigen Regeln unaufgebbar sind, welche in die Vielfalt hinein freigegeben werden können, das ist freilich eine überaus schwierige und wohl nur im Konkreten zu beantwortende Frage. Religion habe ich schon kurz angesprochen. Ich möchte sie allerdings nicht einfach im Feld der Kultur belassen. Denn Kultur und Religion haben zweifellos miteinander zu tun, sind aber ebenso zweifellos auch nicht deckungsgleich. Gerade die monotheistischen Religionen haben sich in verschiedene Kulturen hineinverwoben. Dadurch bleibt keine Kultur das, was sie war, sie verändert sich. Wir kennen vielfältigste kulturelle Ausdrücke von Religion oder religiöse Elemente von Kultur. Eine völlige Deckungsgleichheit besteht freilich dennoch nicht zwischen den Bereichen. Ich denke, das ist auch wichtig wahrzunehmen. Religiöse Pluralität ist auch nicht erst ein Faktum unserer Tage. Ich verweise nur auf einen einzigen Punkt. Immerhin gibt es bereits seit 1912 in unserem Land jenes Gesetz, das den Islam als Glaubensgemeinschaft offiziell anerkennt. Dennoch aber gab es in diesem unseren Land bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eindeutig eine dominierende Religion, nämlich die unsere, das konfessionell-katholische Christentum. Dass auch Religion zum Gegenstand der freien Wahl wurde, dass sie also nicht mehr Schicksalsgemeinschaft ist, in die man hineingeboren und hineinsozialisiert wird, und dass Religionsgemeinschaften damit als Anbieterinnen auf einem Markt von Lebensbewältigung, Wertevermittlung und Alltagsorientierung wurden, das ist doch etwas ziemlich Neues. In diesem Sinne ist das, was Charles Taylor in einem umfangreichen Werk Säkulares Zeitalter nennt, auch nicht einfach eine Epoche ohne Religion. Tatsächlich mögen Glaube und Glaubenspraxis gerade in den europäischen Gesellschaften bei den Individuen rückläufig sein. Worauf die Sozialwissenschaft allerdings besonders hinweist, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der der Glaube an Gott auch für religiöse Menschen nur eine Möglichkeit darstellt. Gerade Charles Taylor hat das deutlich gemacht. Diese Optionalität, ob überhaupt religiös oder nicht religiös, liegt der Religionenvielfalt noch voraus. Und sie ist vielleicht das eigentlich Entscheidende. Zählt also Religion zum unvermeidlichen Bestandteil unseres Lebens oder nicht? Auch darüber besteht keineswegs mehr Einigkeit. Diese grundlegende Einstellung zur Religion zeigt sich etwa auch daran, dass sich die letzten offiziellen Zahlen der Statistik Austria zur Religionszugehörigkeit in Österreich im Jahre 2001 finden. Seither wird in Mikrozensuserhebungen nicht mehr nach Religion gefragt. Sie gilt eben als variable Privatangelegenheit. Gesetzlich anerkannt in Österreich sind derzeit jedenfalls 10 Kirchen und 6 Religionsgemeinschaften, wobei die katholische Kirche noch immer die meisten Mitglieder aufweist. Die drittgrößte Gruppe stellen inzwischen die muslimischen Gläubigen dar. Doch bereits 2001, also wo es die letzten offiziellen Zahlen gab, war die zweitgrößte Gruppe jene der Menschen ohne religiöses Bekenntnis. Was derzeit Religion in den westlichen Gesellschaften dennoch wieder zum großen Thema macht, das ist so etwas wie eine soziale Ungleichzeitigkeit. Denn das eben Beschriebene gilt nur grosso modo in unseren Gesellschaften. Daneben gibt es auch Milieus, insbesondere auch durch Zuwanderung entstandene und entstehende, in denen das Verständnis von Religion ein ganz anderes ist und das religiöse Commitment, die Bindung, die Verpflichtung sogar stark zunimmt. Und darin liegt ein zumindest Spannungs-, wenn nicht Konfliktpotenzial. Denn für die einen Menschen ist Religion entscheidende Lebensorientierung. Damit ist auch eine Bedeutung der Religion im öffentlichen Raum eingefordert. Für die anderen Menschen ist religiöse Pluralität kein Problem. Kein Problem allerdings nur so lange, als Religion im öffentlichen Raum eben keine Rolle spielt und es damit zu gar keinen Spannungen kommen kann. Für die einen ist das Ernstnehmen der Religion entscheidend. Für sie kann sich gerade auch eine Haltung des Pluralismus aus der eigenen religiösen Tradition ergeben. Für die anderen ist der Pluralismus eine Folge des Zurückdrängens der Religion aus der Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, ich komme schon zu meinem letzten Punkt, sollte auch langsam ans Ende kommen. Lassen Sie mich nur noch einige kurze Überlegungen dazu anstellen, wie wir der uns begegnenden Pluralität begegnen können. Es ist wohl wenig sinnvoll, das Faktum zu leugnen. Ich halte es auch für wenig zielführend, sich der Pluralität entgegenzustemmen. Denn einerseits ist die Frage, ob denn die Pluralisierung einer Gesellschaft überhaupt angehalten und zurückgeschraubt werden kann, ohne Gewalt anzuwenden. Andererseits eröffnet die Pluralität ja auch Freiheit und Chancen, wie ich gesagt habe. Dennoch wäre es naiv zu meinen, dies würde uns nicht auch vor Herausforderungen stellen. Diese Herausforderungen sind sowohl individueller als auch gesellschaftlich-sozialer Natur. Ich habe die drei Felder genannt: Lebensformen, Kultur und Religion. Ich denke, die Pluralität der Lebensformen stellt vor allem vor die individuelle Herausforderung, dass jeder und jede von uns das eigene Leben gestalten muss. Die Pluralität der Kulturen stellt vielmehr vor eine soziale Herausforderung. Wir müssen regeln, wie wir im Zusammenleben miteinander zurechtkommen, auch wenn die Lebensformen und Überzeugungen der anderen nicht meine sind und nicht in den Rahmen meiner Optionen fallen. Im Bereich der Religion, denke ich mir, begegnen die beiden Herausforderungen einander. Option und Tradition, individuelle Entscheidung und die Frage des Miteinander lassen sich hier nicht voneinander trennen. Auch wenn diese beiden Dimensionen, individuell und gesellschaftlich, also voneinander zu unterscheiden sind, wenn es um die Frage des Gelingens oder Misslingens von individueller und gesellschaftlicher Herausforderung durch Pluralität geht, hängen sie doch sehr stark zusammen. Will heißen, je orientierungsloser ich selbst vor der Notwendigkeit eigenverantwortlicher Lebensgestaltung stehe, desto hilfloser wird mich auch die Begegnung mit kulturell oder religiös anderen Konzepten der Lebensgestaltung antreffen. Diese Hilflosigkeit äußert sich dann entweder in einem begeisterten Einschwingen in diese anderen Konzepte. Ich nehme alles an, was mir Orientierung verspricht, ohne da viel darüber nachzudenken. Ich denke, die Begeisterung mitteleuropäischer Jugendlicher für den Salafismus wird wohl auch so zu verstehen sein. Oder aber es kommt zu einer nicht minder hilflosen Ablehnung all dessen, was mir als fremd erscheint. Und so einen ohne dies schon breiten Horizont der Optionen ins Unerträgliche zu dehnen scheint. Das heißt, die Fähigkeit zur eigenen Orientierung in der Pluralität von Möglichkeiten meiner Lebensgestaltung ist notwendige Voraussetzung für einen positiven, zwar Position beziehenden, aber eben doch offenen und toleranten Umgang mit der gesellschaftlichen Vielfalt. Ich möchte hier nochmals das Sprachbild von Milan Kundera aufgreifen, das Bild vom Leichten und vom Schweren. Wer sein Leben als wurzellos empfindet und den Bodenkontakt verloren hat, der wird wohl die Leichtigkeit der pluralen Welt fürchten, weil er oder sie meint, darin haltlos verwehen zu müssen. Die Sehnsucht nach der Schwere der Eindeutigkeit wächst dann umso mehr. Auf der anderen Seite, wer prägende Weltbilder, Überzeugungen und Traditionen nicht als haltgebenden Boden, sondern als belastenden Klotz am Bein erfahren hat, der wird sich nach der Leichtigkeit der Pluralität sehnen, nach ihrer Freiheit, vielleicht aber auch nach einer Beliebigkeit, in der die Fähigkeit verloren geht, einen Rahmen zu generieren, in dem Vielfalt auf Dauer bestehen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein stabilisierendes Gewicht in Form lebensprägender Überzeugungen brauchen, um zu einer tragfähigen personalen Identität zu finden. Einer Identität, die sich in der Pluralität der umgebenden Welt sicher bewegen kann. Nur so können wir in der schwerelosen Vielfalt uns zurechtfinden. Eine solche Identitätsfindung schafft aber niemand aus sich selbst und für sich allein. Hier braucht es, und nun freilich weit unter der Ebene der Gesamtgesellschaft, Gemeinschaften, gesellschaftliche Strukturen, in denen das möglich ist. Und gerade hier kommen die Religionsgemeinschaften ins Spiel. Ich weiß schon, heute wird das vielfach anders gesehen, weil religiöse Überzeugungen eher als Klotz am Bein erscheinen, die der Gesellschaft die Bewegungsfreiheit nehmen. Der Blick in die Ursprungstexte und die valenten Linien religiöser Tradition, der Blick in diese Ursprungstexte zeigt aber oft das Gegenteil. Für das katholische Christentum hat diese Ursprungsbesinnung das Zweite Vatikanische Konzil geleistet. Die Hochachtung und Wertschätzung anderer Traditionen und ihrer Wahrheitsgehalte und die Bereitschaft und Einladung zur Zusammenarbeit mit ihnen ist nicht die Kapitulation vor äußerem Pluralitätsdruck. Sie entsteht vielmehr aus der Entdeckung der eigenen Pluralitätsfähigkeit, die eben in der eigenen Überzeugung wurzelt. Wir haben es gerade vorher in der Predigt gehört, bis hinein ins Evangelium. Auch aus soziologischer Sicht sollten solche Ansätze also gewürdigt und gefördert werden, sollten die Gemeinschaften, die sie tragen, kultiviert und gepflegt werden. Denn was Individuen Selbststand verleiht, ohne ausgrenzend zu sein, das trägt dazu bei, dass plurale Gesellschaften in Frieden und wechselseitiger Bereicherung unterschiedlicher Lebensstile, Kulturen und Religionen leben können. Was sollen wir also wählen? Das Schwere oder das Leichte? Ich denke, wir sollten die Leichtigkeit und Freiheit vielfältiger Gesellschaften wählen. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass dies nur Individuen gelingen kann, die über Orientierung verfügen, die ihrer eigenen Identität Gewicht geben. Trifft beides zusammen, dann können wir Pluralität als Vielfalt des Gewichtigen schätzen und müssen sie nicht als ein Verdampfen aller Bedeutsamkeit fürchten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.